Ja, dieses Lied, was wir ja gerade miteinander gesungen haben, mein Jesus, mein Retter, ist ja so ein Lied, was uns mit hineinnimmt in eine, ich sag mal, bestimmte Überzeugung, in eine bestimmte Realität für uns, in eine bestimmte Wirklichkeit. Mein Jesus, mein Retter hat etwas damit zu tun, dass man eine bestimmte Beziehung ja wagt. Und ja, da wollen wir heute mal schauen, wie diese Beziehung so aussehen kann. Wisst ihr, was eine Utopie ist? Ein Wunsch, eine Weltvorstellung. Also Utopien, das sind ja immer so Gedanken und Vorstellungen, die es in der Wirklichkeit irgendwie nicht so richtig gibt. Und von daher kann so eine Wunschvorstellung auch etwas sein, was den Menschen zum Narren hält. Utopisten haben seit jeher auch eben einen nicht so guten Ruf gehabt, weil sie an irgendetwas glauben, an irgendetwas, von irgendetwas überzeugt sind, was nur in der Vorstellung besteht, aber was man am Ende sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann. Der Himmel ist zum Beispiel so eine Utopie. Also wir können uns das vorstellen, aber habt ihr eine Vorstellung davon, wie es mal im Himmel sein wird? Okay, aber Utopien können ja schon auch Vorstellungen, konkrete Vorstellungen sein. Josua, wie wird es im Himmel sein?
Na, hoffentlich viel Lobpreis.
Viel Lobpreis, okay. Also einen halben Tag wird gesungen. Noch eine Idee davon, wie es im Himmel sein wird. Wird es im Himmel noch Männer und Frauen geben? Huch. Nicht? Okay, also böse Zungen behaupten, fällt mir gerade ein, ist so ein schlechter Witz, dass Frauen ja gar nicht in den Himmel kommen. Ja, weil in der Offenbarung steht ja, dass dann eine halbe Stunde Ruhe war. Natürlich wird es keine Männer und keine Frauen mehr geben. Könnt ihr euch einen Himmel vorstellen ohne Frauen und ohne Männer? Wird es im Himmel noch Krankheit und Alter geben? Das kennen wir ja so aus der Offenbarung, dass kein Leid und kein Schmerz und kein Geschrei mehr sein wird. Also gibt es eigentlich im Himmel noch Millionäre oder Milliardäre?
Nein.
Okay. Gibt es im Himmel noch Hartz-IV-Empfänger?
Nein.
Gibt es im Himmel noch irgendwie so eine Zwei-Klassen-Medizin? Kassenpatienten und Privatpatienten? Oder ist die Überzeugung nicht ganz so groß? Also, wenn wir darüber nachdenken, über Utopien nachdenken, dann merken wir, es sind so bestimmte Vorstellungen, die wir haben, bestimmte Ideen, die wir vom Leben und von der Zukunft haben. Wilhelm Christian Weidling war so ein Utopist, so ein Träumer. Und er ist leider nicht der Namenspatron hier für den Kiez und für die Weidlingstraße. Das war Johann Weidling, der lebte so im 18. Jahrhundert und der war Pädagoge und Lehrer hier wohl in Lichtenberg und hat sich so um die Seidenspinnerei irgendwie auch verdient gemacht. Und auf ihn zurück geht dann eben unser Kiez und diese Straße. Also ist auch nicht der letzte Stadtkommandant von Berlin, der hieß ja auch Weidling, der dem Kiez hier den Namen gegeben hat, sondern eben dieser Johann Weidling. Aber heute geht es um diesen Wilhelm Christian Weidling, der auch so eine Utopie in seinem Leben hatte und eine Utopie in seinem Leben gelebt hat. Wenn wir uns die Bibel angucken, oder wir können ja auch auf unser eigenes Leben gucken, wenn wir uns aber die Bibel angucken, wenn die Wirklichkeit Gottes, also, und das ist ja das, was wir auch mit Himmel so verbinden. Also vom Himmel hoch, da komme ich her, ich bringe euch gute neue mehr. Wenn wir an Gott denken, hat das ja auch immer etwas so mit diesem Himmel zu tun. Und wenn wir dann schauen, wo Menschen Gottesbegegnung hatten, auch gerade jetzt im Neuen Testament, da fällt immer eins auf. Also man kann unterschiedliche Beispiele dafür nennen, aber ich habe euch mal das Beispiel von Maria rausgesucht. Also Maria war ja der erste Mensch, also Elisabeth hatte ja vorher auch diese Begegnung, aber das war dann noch sehr natürlich alles. Maria war der erste Mensch auf dieser Erde, der eine innigliche, eine, man könnte sagen, leibhaftige Beziehung zu dem hatte, der Himmel und Erde geschaffen hat. Maria war der erste Mensch, der gemerkt hat, was das eigentlich mit einem Menschen macht, wenn Gott in sein Leben hineinkommt. Und wenn wir dann auf das Magnificat gucken, also den Lobgesang der Maria, dann werden wir entdecken, wie diese Gegenwart Gottes sich in ihrem Leben, in ihrem Gedankengebäude auch dann niedergeschlagen hat. Das Erste, was sie gesagt hat, war, er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Oder man könnte eben auch sagen, er hat eben auf das Nichtige geblickt in dieser Welt. Wenn wir über Gott nachdenken und wenn wir über Beziehungen mit Gott nachdenken, begegnet uns bei Maria als erste Aussage eben, dieser Gott ist eben nicht einer, der in den Palästen wohnt und der dann zu den Reichen und Mächtigen geht, sondern er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Und dann lesen wir weiter später, dass die Hungrigen werden mit Güter gefüllt und die Reichen gehen leer aus. Maria berichtet davon, wie in dieser Welt etwas sich verwandelt durch das Kommen Gottes in diese Welt hinein. Der die Niedrigkeit seiner Magd angesehen hat. Der den Hungrigen etwas zu essen gibt und die Reichen leer ausgehen lässt. Wenn wir uns die Geschichte in der Bibel, oder die Geschichten in der Bibel anschauen, werden wir merken, dass es an sehr vielen Stellen genau eben diesen Sound hat. Gott achtet auf das Niedrige und Gott will, dass das Niedrige erhöht wird. Ich weiß nicht, wenn wir uns nicht vorstellen können, dass es im Himmel noch Millionäre gibt, warum eigentlich nicht? Warum gibt es im Himmel keine Milliardäre mehr? Bitte? Ja, aber vielleicht gibt es ja da oben so ein Konto, wo nochmal was gutgeschrieben wird, wo du so überweisen kannst, so, wenn wir dann irgendwann nur noch digitale Währung haben, vielleicht. Aber können wir uns das vorstellen? Ein Himmel, wo dann eben ein paar Leute eben wieder zum Sozialamt gehen, ist dann ein himmlisches Sozialamt. Also wenn man dort eine Wartemarke zieht, ist man sofort dran. Also es dauert nicht ewig. Aber können wir uns das vorstellen, dass Menschen dann am himmlischen Sozialamt stehen und Grundversorgung bekommen? Und auf der anderen Seite Menschen da sind, denen es gut geht, die in Saus und Braus leben, Millionäre, Milliardäre, können wir uns das vorstellen? Warum eigentlich nicht? Weil wir irgendwie das Gefühl haben, ja, das ist nicht der Himmel. Das kann eigentlich nicht der Ort sein, wo Gerechtigkeit wohnt. Und wir sehen eben in diesen Begegnungen, die zum Beispiel Maria hatte, dass sich dort etwas verändert und auf den Weg gebracht wird. Wilhelm Weitling war Schneidergeselle. Er war Sohn einer Köchin oder einer Hausmagd, man weiß es nicht so genau. Und sein Vater war höchstwahrscheinlich, man weiß es nicht so, ein französischer Soldat oder ein französischer Offizier, der sich dann auch schnell wieder aus dem Staub gemacht hat. Und so ist Wilhelm als aufgewachsen ohne Vater eben und die Mutter war alleinerziehend. Das gab es damals auch schon. Ich glaube, damals war das auch schon nicht so ganz leicht, vielleicht sogar noch ein bisschen härter. Er ist aufgewachsen eben in so einer Lebenswirklichkeit, hat den Beruf, er war Damenschneider gelernt. Wenn ich es richtig weiß, hat er hinterher nochmal auf Herrenschneider umgeschult, weil damit konnte man dann mehr Geld verdienen. Und hat dann aber in Paris so Begegnungen gehabt, die nochmal sein Denken und sein Leben vollkommen verändert haben. Wilhelm Weitling, sagt man, das war so der erste Theoretiker des Kommunismus. Also der erste deutsche Theoretiker des Kommunismus. Und seine erste Schrift war Die Menschheit, wie sie ist und wie sie sein sollte. Also dieses Buch hat er 1838, oder diese kleine Schrift hat er 1838, 1839 geschrieben. Und das Besondere war bei ihm, dass er, vielleicht können wir das nicht eins zu eins übertragen, so auf unsere Vorstellung, aber dass er eine sehr fromme Seele war. Und ich möchte euch mal gleich aus der Einleitung etwas vorlesen. Also hochinteressant, besorgt euch das nur ruhig und lest das mal. Die Nächstenliebe, sagt er, ist das Gebot Christi. Wollt ihr gut und glücklich sein, so trachtet nach der Erfüllung dieses wahrhaft göttlichen Gebotes. Also wir merken schon, also er kannte, so werden wir gleich auch nochmal sehen, er kannte sich auch in der Bibel aus. Er hat jetzt nicht Theologie studiert, aber er war schon recht gut in der Bibel unterwegs. So zieht denn ins Feld gegen Zwietracht und gegen Eigentum. Und dieses Eigentum vertilgt auch aus eurer Mitte. Solange ihr nur die Fehler der anderen seht und eure eigenen nicht bemerken wollt und sie nicht zu verbessern sucht, solange habt ihr die Zwietracht noch nicht aus eurer Mitte verbannt. Also das könnte auch auf so einem Abreißkalender irgendwie stehen, so als Andachtswort für den Tag der gerade vor einem liegt. Also Wilhelm Weitling war beseelt vom Evangelium und sein Ansatz war, und das lesen wir hier eben über die Menschheit, wie sie ist und wie sie sein sollte, sein Ansatz war, dass er sagte, das Erste, was sich ändern muss, das bist du. In euch, in dir muss sich etwas ändern, wenn wir in der Gesellschaft etwas verändern wollen. Das war so sein Ansatz. Das hat er versucht, den Menschen dann irgendwie nahe zu bringen. Und wenn wir dann so ein weiteres Werk von ihm anschauen, Garantien der Harmonie und Freiheit, das ist so sein Hauptwerk, dann kann man sich das angucken, hier ganz hinten so im Inhaltsverzeichnis, dass er auf der einen Seite hier beschreibt die Entstehung des gesellschaftlichen Übels und auf der anderen Seite die Reorganisation der Gesellschaft. In diesem Buch macht er auch sehr konkrete Vorschläge, auch hier schon macht er sehr konkrete Vorstellungen, wie eine Gesellschaft und wie das menschliche Miteinander sein sollte. Karl Marx war von diesen beiden Büchern, also von dem noch mehr als von dem, weil hier ging es ihm ein bisschen zu fromm zu, war von diesen beiden Büchern sehr beseelt. Und Weitling hatte dann, es gab damals den Bund der Geächteten, ist in diesen Bund reingegangen und hat daraus den Bund der Gerechten gemacht. Und war ein sehr überzeugender Redner und hatte viel Anhänger mit seinem Weg, wie man die Not in dieser Welt, wie man die gesellschaftliche Ungerechtigkeit, wenn man das, was durch die Industrialisierung dann eben auch an Not über die Menschen gekommen ist, wie man das irgendwie beheben kann, wie man eine andere Welt aufbauen und leben kann. Aber er sagt, es fängt erstmal an bei dir und es muss unter euch dann auch etwas sich ändern, damit sich in der Welt und in der Gesellschaft etwas ändert. Marx und Engels, wie gesagt, waren sehr angetan, auch von seinen Schriften und auch von seinem Auftreten. Und zuerst waren sie ihm sehr wohlgesonnen. Und dann aber irgendwann hat man gemerkt, der Materialist und der Idealist, die passen nicht gut zusammen. Marx hat ja auch gesagt und war ja auch überzeugter Materialist. Das ist eben ein bisschen was anderes als das, was wir heute darunter verstehen. Also so landläufig. Materialisten sind die sagen, dass der Mensch eigentlich nur ein Objekt der Natur ist. Dass der Mensch etwas ist, an dem sich die Natur oder durch die Natur dann eben auch etwas ausgestaltet. Und sein Spruch war ja immer, das Sein oder das gesellschaftliche Sein, das bestimmt das Bewusstsein. Und Weitling war da ein bisschen anders. Also ich weiß nicht, ob ich davon reden würde, dass er ein Idealist war, weil da hat er auch so ein bisschen Schwierigkeiten mit, aber er war eben ein Utopist. Er hat an eine andere Welt geglaubt und hat bei dem Menschen angefangen. Und das ist eben der Unterschied zu den Materialisten. Bei den Idealisten ist der Mensch gestaltendes Subjekt der Wirklichkeit und des Seins. Also nicht nur das Ergebnis einer bestimmten Wirklichkeit, sondern er gestaltet diese Wirklichkeit. Und da hat eben Weitling angesetzt und ist dafür eingetreten, die Wirklichkeit in dieser Welt zu verändern, weil er Not und Elend nicht nur in seinem eigenen Leben wahrgenommen hat, sondern auch in dem Umfeld seiner Wirklichkeit. Und der große Unterschied zu Marx war, dass er beseelt war von dem Evangelium und er gesagt hat, und das war eben eine seiner großen Forderungen, das Eigentum müssen wir abschaffen. Jetzt sagt ihr vielleicht, naja, ist schon ein bisschen bekloppt, weil wie soll das denn gehen? Nur mal kleine Randnotiz, ich werde irgendwann in den nächsten Wochen euch damit ein bisschen mehr vorstellen, also an einem Donnerstag oder Mittwochabend, Klaus Schwab, der Gründer der Welthandelsorganisation, hat auch schon geweissagt und einige, dass es im Jahre 2030 kein Privateigentum mehr geben wird. Kommen wir dazu, was das meint und was er will. Weitling war davon beseelt und hat gesagt, die eine Wurzel des Übels ist eben dieses Privateigentum und damit müssen wir aufhören. Woher hatte er das? Natürlich aus der Bibel. Er hat geguckt, was eigentlich passiert, wenn der Geist Gottes Menschen beseelt. In der Apostelgeschichte können wir dann lesen, dass sie keiner nannte mehr seine Güter sein eigen, sondern allen gehörte alles. Ist das toll? Ein frommer Wunsch. Man weiß nicht, ob man sich das wünschen soll. Aber das war der Ansatz Weitlings, und den hat er aus der Bibel gehabt, dass er gesagt hat, wir müssen mit dem Privateigentum aufhören. Wir müssen es vergemeinschaften. Und das war ein Ansatz, den er hatte. Und das fiel auch auf auf fruchtbaren Boden. Aber für Marx und Engels war es am Ende so, also Weitling war ein begnadeter Redner und konnte die Massen auch faszinieren, aber Marx und Engels sagten dann irgendwie, naja, er hat zu wenig ökonomischen Sachverstand. Für Weitling war es immer ein Ansatz, dass er sagt, das Christentum muss gelebt werden im Alltag, muss in die Tat umgesetzt werden und man braucht nicht irgendwelche großen Theorien. Ich weiß nicht, ob er Verbindungen auch zur Täuferbewegung hatte. Ich weiß nicht, ob er damals Baptisten irgendwie vielleicht kennengelernt hat. Könnte sein. Aber vieles von dem, was man bei ihm lesen kann, wenn er zum Beispiel so über die Pfaffen dann auch schreibt, er sagte, die Pfaffen sollten mal viel lieber gucken. Und dann entwickelt er ein Modell, was uns Freikirchlern sehr nah ist. Also er hatte in seiner Utopie oder in seinen Utopien war er beseelt vom Evangelium und von Menschen in der damaligen Zeit, die eben das Leben auch nochmal anders verstanden haben. Und neben diesem Gedanken eben der Gütergemeinschaft hat er eben versucht, in diesem Bund der Gerechten das eben umzusetzen. Und wie gesagt, Marx und Engels haben dann gesagt, naja, der ist uns zu wenig wissenschaftlich. Der ist uns zu wenig Ökonom. Und dann, wir haben uns am Freitag ja den Film Der junge Marx angeguckt und da kommt Weitling ja auch vor. Sie haben dann, die gute Beziehung hat dann irgendwann Risse bekommen und irgendwann ging es in ein Gegeneinander und auf einer Versammlung, ich glaube 47 war es, 1847 in London, wurde dann aus dem Bund der Gerechten der Bund der Kommunisten. Und das war eben so der Punkt, wo diese ganze Bewegung der Arbeiter nochmal eine andere Ausrichtung bekommen hat. Weitling war tief betrübt darüber, dass man ihn, also er war selber bei der Veranstaltung nicht dabei, kriegt das dann hinterher mit, war tief betrübt darüber und sauer, waren auch alles, also auch Marx, Engels und so, ja auch alles so kleine Egomanen, war dann auch tief betrübt und sauer über diese Entwicklung und hat sich dann zurückgezogen, ist irgendwann nach Amerika gegangen, hat dort dann sein Handwerk auch wieder aufleben lassen, hat noch ein bisschen was geschrieben, war zwischendurch wieder in Deutschland, ist dann wieder zurückgegangen und ist dann eben im Januar 1871 verstorben. Ich weiß nicht genau, habe nicht herausgefunden, ob das stimmt, aber er war auch ein, also er war nicht nur klug im Kopf, sondern auch klug mit seinen Fingern. Er hat wohl eine Knopflochnähmaschine erfunden. Das gab es damals wohl noch nicht. Die Firma Singer hat ihm wohl das Patent dann irgendwie geklaut. Da war er dann auch noch sehr betrübt. Also er war nicht nur hell im Kopf, sondern auch gut mit den Fingern unterwegs. Weitling, und das ist das, was mich an ihm so fasziniert, und ich überlege, ob wir das irgendwann hinkriegen. Michael, müssen wir uns nochmal unterhalten, dass wir dann nicht an Johann Weitling denken, sondern an Wilhelm Weitling. Weitling war ein Mann, und das ist das, was ich faszinierend finde, der eigentlich das, was wir vom Evangelium her denken, versucht hat zu leben, auch in gesellschaftliche Wirklichkeiten hinein, aber dann nicht gesagt hat, wir müssen einfach das System ändern, sondern bei ihm war das Bewusstsein bestimmt das Sein. Bei Marx das Sein bestimmt das Bewusstsein, aber er sagte, nein, das Bewusstsein bestimmt auch das Sein. Und ihm war daran gelegen, den einzelnen Menschen zu erreichen, mit dem, was den Menschen dann auch am Ende reich macht. Und das war für ihn nie der Materialismus, das war für ihn nie, dass man viele Güter hat, sondern, und das ist dann, beschreibt er hier in diesem Buch hier, die Menschheit, wie sie ist und wie sie sein sollte, hat eben davon geschrieben, dass es eine Familienordnung gibt. Also, dass Gesellschaft so aufgebaut ist und organisiert ist, wie eigentlich Familie und Großfamilie aufgebaut und organisiert ist. Und hat immer versucht, dann da eben auch die Politik sehr nah am Leben dran zu behalten. Politik war für ihn nie irgendwie Theorie, sondern immer etwas, was im gelebten Leben auch umgesetzt werden sollte. Und was mich auch sehr bewegt hat, und das war eben etwas, was wo Marx und Engels auch nicht so ganz mitkamen, also er hat mehrere Werke auch geschrieben. Also das ist wirklich mal interessant, kann ich euch sehr empfehlen, das mal zu lesen, das Evangelium des armen Sünders. Und da merkt ihr, er hat sich wirklich viel mit der Bibel auch beschäftigt. Arme Sünder und Sünderinnen, so ruft er. Dieses Evangelium ist für euch. Macht daraus ein Evangelium der Freiheit. Ihr alle, deren Glauben wankt und dessen Wissen noch auf keiner festen Basis ruht, deren Hoffnungsanker auf dem Meer des Zweifels den Grund verliert, kommt und schöpft daraus und setzt euren Mut und findet neue Hoffnung. Wenn auch die Deutung und die Auslegung der Pfaffen jeden Funken Liebe für das kirchliche Evangelium in eurer Brust gelöscht haben, so weise doch diese nicht verächtlich zurück. Also dieses Evangelium. Es ist von keinem Heiligen, keinem Pfaffen, keinem Frommen, sondern von einem Sünder. So hat sich Wilhelm Weitling gesehen, als ein Sünder, als jemand, der aber in seinem Sündersein etwas entdeckt hat, was ja eigentlich die ganze Welt verändern könnte. Er war ein Utopist, weil Hartz IV kannte er noch nicht. Aber er kannte die Besitzverhältnisse der damaligen Zeit und er konnte sich nicht vorstellen, dass es im Himmel dann auch Kinder gibt, die 10, 12 Stunden am Tag mal lochen müssen und die anderen gibt, die von den Gütern der erstandenen Produkte dann leben können, ohne zu arbeiten, konnte er sich nicht vorstellen. Er konnte sich nicht vorstellen, dass es im Himmel Orte gibt, wo Menschen in ihrem eigenen Unrat umkommen, weil man sich nicht dafür interessiert, dass Menschen eben in Not leben und sie aus dieser Not nicht herauskommen. Er konnte sich nicht vorstellen, dass der Himmel ein Ort ist, wo man mit Waffen aufeinander zielt, um dann am Ende etwas durchzusetzen, was nur dem eigenen Vorteil dient. Der Himmel ist nicht so ein Ort. Der Himmel ist der Ort, wo wir alle miteinander, als Brüder und als Schwestern. Wie genau, weiß ich nicht, aber leben werden. Wo wir alle miteinander uns auf Augenhöhe begegnen. Und wo es nicht mehr die da oben gibt und die da unten. Wo es nicht mehr die gibt, die als Bittsteller auftreten müssen und die anderen, die eben so aus dem, was sie übrig haben, ein bisschen abgehen. Nein, der Himmel ist der Ort der Gerechtigkeit. Der Himmel ist der Ort, und da würde ich Weitling dann so ein bisschen widersprechen, weil er war ein großer Freund von Gleichheit, das bin ich nicht, aber der Himmel wird ein Ort von Einheit sein, wo wir eben nicht mehr durch unser Verhalten zum Beispiel Menschen in dieser Welt in Not bringen und Elend über sie bringen. Das wird der Himmel sein. Oder könnt ihr euch etwas anderes vorstellen? Und Wilhelm Weitling war ein Mann, der diese Utopie und der für diese Utopie gelebt hat. Und der das nicht nur theoretisch irgendwie ausbauen wollte, um dadurch ein neues Gesellschaftsmodell zu schaffen, sondern der vom Evangelium beseelt versucht hat, im Menschen etwas zu wandeln und zu verändern. Und von daher, oder das finde ich, ist der Weg des Evangeliums und das ist am Ende auch mein Weg. Und von daher hat es mir viel Freude gemacht, mich mit ihm zu beschäftigen. Hat mir das selber auch nochmal Mut gegeben, dann in dieser Welt auch für etwas zu kämpfen, von dem man vielleicht sagt, naja, ob das jemals kommen wird. Ja, so sind sie, die Utopisten oder die Idealisten. Sie wissen, vielleicht werden wir es in diesem Leben nicht erreichen, aber der Himmel wird genau so dieser Ort der Gerechtigkeit sein. Und weil der Himmel so sein wird, fangen wir hier auf der Erde schon damit an, das zu leben, im Kleinen. Aber wir leben es. Warum? Weil da ein Gott in diese Welt kam, der die Niedrigkeit angesehen hat, der die Reichen vom Thron stoßen wird und die, die nichts haben, erheben wird. Dieser Gott ist nah herbeigekommen und sein Reich ist nah herbeigekommen. Und dafür zu leben, das finde ich, ist etwas, was sich lohnt. Amen.